Liebe Gemeinde, jeder Mensch braucht Anleitung. Am Anfang unseres Lebens und auch später noch. Ein Leben lang brauchen wir Leitbilder, von denen wir lernen können. Unser Lebensweg hängt entscheidend davon ab, ob wir von guten oder schlechten Anleitern geprägt sind. Und unser Glaubensweg hängt davon auch ab. Wir werden auch selber zu Anleitern, ob wir wollen oder nicht. Wer jüngere Geschwister hat, wird für sie fast automatisch zum Leitbild. Wer Kinder zu erziehen hat, wird für sie zum Leitbild. Wer Verantwortung übernimmt, in der Gemeinde, in einem Verein, in der Politik, wo auch immer, wird für andere zum Leitbild. Ob zu einem Guten oder weniger Guten, ist damit noch nicht gesagt. Genau das ist aber die entscheidende Frage. Wovon hängt es ab, ob wir selber gute oder schlechte Anleiter sind? Das ist die Frage auch des Hirtensonntags, den wir heute feiern. Ihr habt schon gemerkt, vieles dreht sich heute um den guten Hirten. Ein Hirte, das ist einer, der Verantwortung hat für seine Herde. Schon in uralter Zeit hat man die Könige Hirten genannt, weil sie die Verantwortung tragen für ihr Volk. Nicht nur in Israel. Viele Könige, vielleicht sogar die meisten, sind ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden. Die Versuchungen der Macht sind groß. Wer nicht aufpasst, der gerät schnell in ein Geflecht von Interessen und Gefälligkeiten. In Israel ist der Rückblick auf die Königszeit ernüchternd. Von den 19 Königen des Nordreiches Israel hat im Urteil der späteren nicht einer getan, was gut ist in den Augen des Herrn. Von den 20 Königen des Südreiches Juda bekommen nur 6 uneingeschränkt das Prädikat gut. 6 von 39, das sind 15%. 85% sind als schlechte oder zumindest nicht überwiegend gute Herrscher, Staatsführer in die Geschichte eingegangen. Und das im Volk Gottes. Immerhin, man kann sagen, Gott hatte sein Volk warnen lassen, vorher durch den Propheten Samuel. Geholfen hat es nicht. Nun sind wir keine Könige. Aber viele von uns tragen Verantwortung für einzelne Personen, für Familien, für Mitarbeiter, für Menschen oder für Tiere. Wir orientieren uns an solchen, die Verantwortung tragen, wenn wir selber Verantwortung tragen müssen. Wir können auch Leute wählen, die Verantwortung tragen heute. Es ist das Thema für uns alle, gerade in diesen Zeiten. Wo sind die Verantwortungsträger, die tun, was gut ist in den Augen des Herrn? Und wie tun wir selber, was gut ist in seinen Augen? Was ist dafür nötig? Und was ist eher hinderlich? Wir hören einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 21, die Verse 15 bis 19. Als sie nun gegessen haben, sagt Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als diese mich lieben? Er sagt zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagt zu ihm: Weide meine Lämmer. Und er sagt ein zweites Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Der sagt zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagt zu ihm: Hüte meine Schafe. Er sagt zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und er sagt zu ihm: Herr, du weißt alles, du siehst doch, dass ich dich lieb habe. Jesus sagt zu ihm: Weide meine Schafe. Amen, Amen, ich sage dir, als du jünger warst, hast du dich selber gegürtet und bist gegangen, wohin du wolltest. Wenn du aber älter wirst, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Das aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er dies gesagt hatte, sagte er zu ihm, folge mir. Es ist der letzte Akt des Johannesevangeliums, das letzte Kapitel, eigentlich ein Anhang. Jesus erscheint seinen Jüngern noch einmal am See Genezareth in Galiläa. Die Jünger sind wieder fischen gegangen nach den Ostererscheinungen in Jerusalem, allen voran Petrus. Am Seeufer steht eines Morgens eine Gestalt und ruft ihnen zu, sie sollen die Netze zur anderen Seite auswerfen. Da geht ihnen ein riesiger Fang ins Netz. Petrus erkennt den Fremden als seinen Herrn. Er wirft sich ins Wasser und schwimmt ihm entgegen. Der Auferstandene hat am Ufer ein Frühstück zubereitet aus Brot und Fischen und er teilt es mit den Jüngern. Dann folgt der Dialog, den wir gehört haben. Simon, Sohn des Johannes, so spricht Jesus Petrus an, den er gleich bei seiner Berufung eben Petrus, Kephas, genannt hat. Fels heißt das. Kapitel 1 im Johannesevangelium. Und danach nennt Jesus ihn nie wieder Simon. Aber jetzt. Warum? Und warum gleich dreimal? Bei dem, was Jesus mit ihm zu besprechen hat, mit Simon, Petrus, da geht es um Beziehung, um die Beziehung zwischen den beiden. Petrus, das ist ja so eine Art Titel, könnte man sagen. Das beschreibt eine Funktion, Fels, Fels der Kirche. Um diese Funktion auszuüben, braucht es eine Beziehung zu Jesus. Eine Beziehung, die von Liebe und Freundschaft geprägt ist. Es ist kein Amt, in das man sich einsetzen lassen kann, wie in irgendein anderes. Wegen des Ansehens oder der guten Bezahlung oder weil man so gut ausgebildet ist oder weil niemand sonst das machen will. Jesus sucht einen, der seinen Dienst weiterführt, den Dienst des guten Hirten. Dafür muss der Mensch in Beziehung sein mit ihm, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Und zwar der nackte, echte Mensch, Simon eben, der Sohn seines Vaters Johannes, mit seiner ganzen Prägung und seiner ganzen Geschichte. Jesus braucht einen, der keine Rolle spielen muss, um ein guter Anleiter zu sein, sondern der es aus tiefstem Wesen ist. Und dafür hat er sich Petrus ausgesucht, obwohl der Jesus dreimal verleugnet hat. Wie kann das sein? Wir wissen alle, die Botschaft von Karfreitag und Ostern ist Versöhnung. Das gilt auch für Petrus. Er hat Jesus verleugnet, aber Jesus hat sein Herz angesehen und er hat gesehen, wie er bitterlich anfing zu weinen. Petrus hatte die Angst um sein eigenes Leben unterschätzt und hinterher tat es ihm leid. Wer von uns könnte Petrus einen Vorwurf dafür machen? Wer von uns war jemals in einer vergleichbaren Situation? Ich schätze niemand, aber Jesus war es. Er hätte seine eigene Botschaft verleugnen können und wäre am Leben geblieben. Jesus wusste, wie schwer es ist, standhaft zu bleiben, wie schwer es ist, den schweren Kelch, den bittern aus Gottes guter und geliebter Hand zu nehmen. Er verurteilt Petrus nicht dafür, dass er es nicht geschafft hat, dass er schwach geworden ist. Er ist seinen Weg mit ihm weitergegangen, mit Petrus. Er ist ihm erschienen als Auferstandener. Aber diese dreifache Frage stellt Jesus ihm nicht bei seiner ersten Osterbegegnung. Er gibt ihm Zeit, sich mit sich selber zu versöhnen, sein Versagen zu verarbeiten. Und am See ist die Zeit gekommen. Es ist die Zeit gekommen, in die Zukunft zu schauen. Petrus soll weiterhin eine Führungsrolle einnehmen, und zwar nicht irgendeine. Er soll sein Werk hauptverantwortlich weiterführen. Deshalb stellt Jesus ihm vor allen anderen Jüngern, die auch da sind, die überaus schwierige Frage: Liebst du mich mehr, als diese mich lieben? Stellt euch mal vor, eure beste Freundin, euer bester Freund, stellt euch beim Grillen im Garten mit anderen Freunden so eine Frage. liebst du mich mehr, als die da mich lieben? Was soll man da antworten? Da kann man eigentlich nur alles falsch machen. Entweder man stößt den einen oder alle anderen vor den Kopf. Kann man denn die Liebe zu einem Menschen überhaupt messen? Ist das nicht absurd, die Liebe in eine Skala einzuzeichnen, mehr und weniger? Wer liebt, der schaut ja nicht darauf, wie viel oder wenig andere auch lieben. Wer liebt, der vergleicht nicht. Der schaut auf den Geliebten und findet in der Beziehung zu ihm sein Glück. Was daneben ist, wie andere denselben Menschen auch noch lieben, das ist doch völlig egal für jemanden, der wirklich liebt. Kann es vielleicht sein, dass Jesus hier absichtlich so fragt, weil schon bald auch für kirchliche Ämter gelten wird und sicher zur Zeit, in der Johannes schreibt, was für weltliche Ämter gilt, dass man dafür eben mehr braucht als andere. Mehr Wissen, mehr Beziehungen, mehr Frömmigkeit, mehr Bestechungsgeld. Wie reagierst du, Petrus, auf die Forderung nach einem Mehr an Liebe, so unsinnig das auch sein mag? Petrus lässt sich nicht darauf ein, auf das Messen und Vergleichen. Und er antwortet etwas unsicher: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus fragt nach Agape, nach der selbstlosen, nach der höchsten Form der Liebe, die Gottes Geist in Menschenherzen ausgießt. Petrus verwendet in seiner Antwort ein anderes Wort. Er spricht von Philia, das ist die freundschaftliche Zuneigung. Die empfindet er für Jesus oder er ist auf dem Weg dahin. So sicher scheint er sich dessen gar nicht zu sein. Du, Herr, weißt es doch selber am besten, schränkt er ein. Ich staune ja manchmal, wie voll wir den Mund nehmen, wenn wir Lieder singen zum Beispiel. Die sind halt so gedichtet, aber wie vollmundig wir da unsere Liebe und Hingabe und alles Mögliche bekennen, wenn ich mir Petrus angucke, der ist da sehr viel vorsichtiger. Nun kann man sagen, das sind Texte, die sollen auf uns so wirken, dass sie hervorbringen, was sie sagen. Das ist ja auch legitim. Was macht Jesus? Er kommentiert die Antwort nicht. Aber sie scheint ihm wohl zu genügen. Und jetzt beauftragt er seinen Freund: Weide meine Lämmer. Die kleinsten und unsichersten, die Lämmer, die sind die ersten, die Petrus versorgen soll. Es spricht manches dafür, dass die drei Fragen sich auf drei Lebensphasen oder Glaubensphasen beziehen. Dann könnte das auch für uns gelten, wenn wir Verantwortung übernehmen im Reich Gottes. Irgendwann fragt Jesus uns zum ersten Mal nach unserer Liebe zu ihm. Und wenn wir ihm stammelnd antworten können, dass er unsere Versuche am besten kennt, ihm freundschaftlich verbunden zu sein, dann ist es gut. Es braucht kein heldenhaftes Ich liebe dich mehr als alle anderen und ich bin bereit für dich zu sterben. Das hat Petrus auch mal gesagt. Vielleicht kennt ihr das. Und die Antwort Jesu war sehr ernüchternd für ihn. Die lautete nämlich: Der Hahn wird nicht krähen, bevor du mich dreimal verleugnet hast. Jetzt ist alles ein paar Nummern kleiner geworden. Ich mag dich, Jesus. Ich möchte dir ein Freund sein. Du weißt selber, wie gut mir das gelingt. Wer Jesus das bekennen kann, der ist bereit, den Frischlingen im Glauben Nahrung zu geben. Wie Kinder sehen die mit dem Herzen. Und wenn das Herz eines Anleiters dem guten Hirten ehrlich zugetan ist, dann spüren sie das und das genügt. Jesus fragt Petrus ein zweites Mal und er stellt dieselbe Frage einfach noch einmal mit derselben Anrede. Und Petrus antwortet ein zweites Mal mit denselben Worten. Aber diesmal sagt Jesus: Hüte meine Schafe. Diesmal geht es nicht um die Lämmer, sondern um die ausgewachsenen Schafe. Sie sollen nicht geweidet, sondern gehütet werden. Hier muss man wirklich auf die kleinen Details achten. Das heißt, sie sollen beaufsichtigt, gemanagt werden, sozusagen. Das kann eine zweite Phase des Anleitens sein. Da geht es um die Großen, um die, die schon länger dabei sind. Die laufen von selber und wissen, wo ihre Nahrung zu finden ist. Für sie muss nur einer den Rahmen abstecken. Die zweite Phase des Leitungsdienstes besteht darin, den Überblick zu haben über die ganze Herde und ihn auch zu behalten. Den Schafen etwas zuzutrauen und Gefahren von außen abzuwenden, darum geht es. Auch dafür reicht es, Jesus in unsicherer Freundschaft verbunden zu sein, ohne allzu viel Selbstgewissheit, ohne Prahlerei, ohne Vergleiche mit anderen. Schließlich fragt Jesus ein drittes Mal. Diesmal fragt er nicht nach Agape. Er passt seine Frage an die ersten beiden Antworten von Petrus an und fragt nach seiner Philia. Bist du mir ein Freund? Du, Simon, der Sohn deines Vaters, dem die göttliche Liebe zu groß ist, um sich ihrer gewiss zu sein? Willst du mir ein Freund sein? In Jerusalem wurde Petrus dreimal im Beisein anderer Menschen gefragt, ob er Jesus kennt. Dreimal hat er Nein gesagt. Dreimal fragt Jesus ihn jetzt im Beisein seiner Jünger nach seiner Liebe. Nicht als Demütigung oder Lektion. Er fragt, weil er ihm vergeben hat und weil er möchte, dass Petrus sich auch selber vergeben kann. Er braucht sein Versagen nicht zu verdrängen. Sein Versagen und sein Schmerz darüber gehören jetzt zu seinem Erfahrungsschatz. Sie qualifizieren ihn, ein guter Hirte zu sein. Petrus durchschaut das aber noch nicht. Er wird traurig, so wie er traurig wurde, als der Hahn krähte. Obwohl ihm Jesus schon zweimal seine Herde anvertraut hat, wird er traurig. Er kann beim besten Willen keine andere Antwort in sich finden und appelliert noch einmal eindringlicher an Jesu göttliche Wahrnehmung. Herr, du weißt alles. Du siehst doch, dass ich dich lieb habe. Jetzt ist Petrus bereit für die dritte Phase des Hirtendienstes, die erwachsenen Schafe auf die Weide zu führen, ihnen zu geben, was sie brauchen. Dazu braucht es Lebenserfahrung und einen reflektierten Umgang mit dem eigenen Scheitern, mit der eigenen Traurigkeit und mit der erfahrenen Barmherzigkeit. Wer sie vermitteln kann aus eigenem Erleben, der hat den Großen etwas zu sagen, der hat ihnen etwas zu geben. Der kann ein guter Anleiter, eine gute Anleiterin sein. Das ist so grundlegend anders als der Blick auf gute Zeugnisse von Schulen und Hochschulen, auf moralische Fleckenlosigkeit, auf rhetorische Brillanz, auf theologische Passgenauigkeit. All das fragt Jesus nicht ab. Er fragt nach Liebe und Freundschaft. Wer seinen Job machen will, den Job Jesu, des guten Hirten, der soll ein Liebender sein. Eine, die für Jesus Sympathien und freundschaftliche Empfindungen hat, so unsicher und anfechtbar sie sich auch anfühlen mögen. Nur darauf kommt es an, alles andere ist nachrangig. Hier könnte die Predigt enden. Aber Jesus sagt dem Petrus noch etwas. Etwas, das er mit Amen, Amen einleitet. Immer wenn Jesus Amen, Amen oder in anderen Übersetzungen wahrlich, wahrlich sagt, dann geht es um Wichtiges, um Botschaften aus der Sphäre Gottes. Jesus spricht über die Wege, die Petrus als jüngerer und älterer Mann geht. Die Liebe zu Jesus wird Petrus am Ende sein Leben kosten. Eben noch hat er sein Gewand gegürtet und ist vom Boot aus in den See gesprungen, seinem Freund und Meister entgegen. Es kommen Tage, sagt Jesus, da wirst du verhaftet werden und im Kerker sitzen und auf deine Hinrichtung warten. Nicht du selber, sondern ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Wer ist der andere? Es kann eigentlich nur der gute Hirte gemeint sein. Er ist es ja, dessen Führung wir uns anvertrauen. Er führt uns auch an Orte, an denen wir nicht sein wollen. Ins finstere Tal. Das ist ein schwieriger Gedanke. Und ich denke nicht, dass man ihn verallgemeinern kann, als hätte Jesus jeden Elenden in sein Elend geführt. Bitte nicht. Es stimmt aber für Petrus. Petrus gerät ein zweites Mal in Bedrängnis wegen seiner Freundschaft zu Jesus. Wie wird er diesmal reagieren? Jesus sagt ihm dazu nur zwei Worte: Folge mir. Das heißt, lauf diesmal nicht weg. Lass dich nicht wieder von deiner Angst überwinden. Nimm an, was dir als Konsequenz deiner Freundschaft mit mir abverlangt wird. So ungerecht, so bitter das ist, lass es geschehen. Petrus hat es angenommen. Ich finde es sehr ermutigend, dass wie Jesus auf Petrus hier eingeht in dieser Geschichte. Wie er nicht über das Schmerzhafte hinweggeht, sondern es verwandelt in etwas, das Segen bringt für die ganze Herde. In unserem Schmerz, das lese ich daraus, liegt das Potenzial für gutes Anleiten anderer Menschen. Wenn wir unseren Schmerz unter den Augen des Auferstandenen anschauen, dann verändert er sich und verändert er uns zum Guten und befähigt uns, gute Hirten zu werden. Das bisschen Freundschaft, das wir in uns für Jesus spüren, das reicht schon aus, um mit Verantwortung betraut zu werden von ihm. Die göttliche Liebe gießt der Heilige Geist von Zeit zu Zeit dazu. Sie ist vollkommen unverfügbar für uns. Mit Leuten, die so ehrlich zu sich sein können, baut Jesus sein Reich. Mit Leuten, die ihr eigenes Versagen nicht leugnen, die wieder aufstehen und weitergehen mit Jesus, weil er ihnen so unbegreiflich gut tut, denen vertraut er seine Herde an. Bist du so einer? Amen.